Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Kennst du den Spruch, man kann nicht kommunizieren? Das bedeutet, selbst wenn du still und leise, regungslos irgendwo sitzt, irgendetwas vermittelst du in jedem Fall deiner Umwelt. Heute geht es genau um diese Art der Kommunikation, der Körpersprache. Allerdings hier nicht der Körpersprache des Hundes, die natürlich auch wichtig ist, sondern um deine eigene Körpersprache und was du dadurch deinem Hund vielleicht sogar unbewusst mitteilst, auch wenn du ihm das vielleicht gar nicht mitteilen möchtest. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich den lieben Fanny El-Ayashi, Fanny, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, zu diesem Interview einladen konnte. Bitte stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, du hast es ja gerade schon schön gemacht. Also mein Name ist Samuel Ayashi. Ich bin Hundetrainer und Rechtsanwalt und lebe in Köln, arbeite aber im kompletten deutschsprachigen Raum und gebe Workshops für Menschen mit Hund, vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt Körpersprache. Wie kann ich als Mensch lernen, mich gut auszudrücken, so dass mein Hund mir vielleicht zukünftig noch besser zuhört oder überhaupt mal zuhört?
Und zu
Und
diesem Thema hast du ja auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du hast doch jetzt auch einen aktuellen Titel zu diesem Thema rausgebracht, richtig?
Ja, also ich habe ja vor 6 Jahren schon ein Buch geschrieben, Körpersprachliches Longieren, ist im Kosmos Verlag erschienen und ich habe jetzt Ende November 2021 ist mein neues Buch rausgekommen, Der zugewandte Hund, ebenfalls im Kosmos Verlag erschienen. Da geht es um die Grundlagen der körpersprachlichen Kommunikation. Wie kann ich mich als Mensch schulen? Aber wie komme ich auch noch mal anders in den Kopf meines Hundes hinein? Das heißt, wie finden wir zueinander? Wie verfestige ich unsere Beziehung zueinander? Und da gibt es Anleitungen zu, wie man mit verschiedenen Übungen umgehen kann, aber auch mal so ein Blick, so ein allgemeines Kommunikationsmuster, dass wir Menschen uns vielleicht sogar an vielen Stellen der Kommunikation und auch dem Sozialverhalten des Hundes sehr, sehr ähnlich sind. Und das habe ich versucht, so ein bisschen darzustellen. Es ist natürlich nur ein kleiner Auszug aus meiner Gesamtarbeit, aber da steckt viel Herzblut drin und ja, auch viel Arbeit. Mit einer wundervollen Co-Autorin habe ich das Buch geschrieben, die mich begleitet hat an vielen Punkten, auch die Workshops selber vorher als Kundin mitgemacht hat. Und daraus ist dann unser Buch geworden, Der zugewandte Hund.
Das heißt, Kommunikation, ich bin studierte Kommunikationswissenschaftlerin, umfasst halt deutlich mehr als die verbale Äußerung. Kommunikation ist schlicht und ergreifend Verhalten an sich. Das bedeutet, ich habe viele Mittel, mit meinem Hund zu sprechen. Die Sprache, die Mimik, meine Gestik, selbst die Geschwindigkeit, in der ich mich zum Beispiel bewege, das sind alles Kommunikationsmittel, die der Hund unter Umständen, ja, und da liegt mir das große, mein Herzblut drin, unter Umständen versteht er mich falsch. Ja, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Zuschauer und Zuhörer der Mein Herz bellt prinzipiell ihrem Hund fair und freundschaftlich gegenüber eingestellt sind, aber leider unbewusst Fehler in ihrer Kommunikation machen. Das geht überhaupt nicht darum, wenn ich meinen Hund anschreie, was natürlich gar nicht geht. Ja, aber dann merkt selbst der Nachbar im Zweifelsfall, dass derjenige, der da gerade rumbrüllt, nicht gut drauf ist, sondern es geht eigentlich vielmehr um die kleinen Gesten, um die unbewussten Gesten. Ja, sorry, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler und wir verhalten uns schneller, als man es selber manchmal denkt. Ja, das ist halt so zum Beispiel beim Telefon, kann man vieles sagen, sobald das passende Gesicht dazu gezeigt wird, sieht man, ob derjenige das so meint, wie er das sagt oder nicht. Und wie sieht denn der Hund mich? Was muss ich mich mit meinem kompletten Verhalten, mit meiner kompletten Kommunikation immer wieder neu auf meinen Hund einstellen? Oder lernt der, okay, das ist die Anja, und wenn die Anja sich jetzt so oder so oder so verhält, völlig egal, ob es jetzt verbal oder nonverbal ist, das meint die in dem Moment so oder so. Also geht der Hund dann so praktisch auf mich als Person ein, oder werde ich nur als Mensch wahrgenommen? Und wenn ich mich so verhalte, ist es für den Hund so. Wenn sich jeder Mensch so verhält, dann bedeutet das dieses oder jenes.
Also im Kern Das meine ich mit der, wir sind sehr vergleichbar in unserer Kommunikationsstruktur. Also wenn ein Hund was von einem anderen Hund will, dann verlagert er sich in den Raum zum anderen hin, der verringert die Distanz. Das kann er in einer guten Kinderstube auch schon sehr frühzeitig von seiner kompetenten Hundemutter lernen, dass wenn er ein Stück aus der Gruppe rausgeht, dass die Wärme, der körperliche Kontakt wieder dazu führt, dass er wieder in die Gruppe hineinkommt. Das heißt, das Grundprinzip ist bei Hunden angelegt, und das ist auch bei uns vorhanden. Also wenn wir von jemand etwas wollen, dann verringern wir die Distanz. Wir sprechen denjenigen an, da wo er ist. Unser Blick geht dahin. Wir verringern die Distanz bis dahin, dass wir denjenigen kurz anfassen, sagen, hey, hörst du mir gerade zu? Ich finde, so ein schönes Bild ist, wenn man Kinder vorm Fernseher sieht. Die frieren auf einmal ein und man kann von hinten rufen. Man wird vielleicht vom Grundprinzip her lauter. Aber es bringt nichts, weil derjenige so tief in seinem Film ist. Das Einzige, was dann was hilft, ist, wenn ich in die Distanzverringerung gehe, bis hin in den leichten körperlichen Kontakt zu sagen, hey, ich bin hier, ich würde dir gerne gerade was mitteilen. Und dann muss aber auch die Information kommen. Und ich glaube, da haken wir Menschen ganz häufig im Umgang mit dem Hund, weil wir viel zu lange mit den Blicken drauf sind. Also wir nutzen einen Aspekt unserer Erziehung. Wir sind alle erzogen worden, schau mich an, wenn ich mit dir rede und bleib mit dem Blick gefälligst da. Es ist aber ein Erziehungsprozess. Das ist uns nicht von Hause aus gegeben. Das heißt, in dem Moment, wo ich was von jemandem will, gucke ich den an und danach muss ich demjenigen Raum geben, in meine Richtung zu schauen. Wenn ich aber den Blick draufhalte, also den Druck draufhalte, dann wird derjenige sich mir nicht zuwenden. Der wird vielleicht irgendwas in den Bart plauschen, aber er wird sich nicht öffnen. Und genau das Gleiche versuchen wir jetzt ganz häufig, leider, finde ich, auch auf den Hund zu transportieren. Das heißt, wir bleiben immer in der Beobachtung, was er tut. Wir sprechen ihn an, dann bleiben wir in der Beobachtung mit einer guten Absicht, dass er doch endlich zu mir kommen soll, gucken soll. Und tut er das nicht, versuche ich das irgendwie zu locken. Aber eigentlich müsste ich doch vom Grundprinzip, ich spreche ihn an und jetzt gebe ich ihm einen Raum, dass er gucken kann. Das heißt, ich nehme meinen Blick raus, ich nehme peripher wahr, ob er reagiert, wie er reagiert. Das heißt, ich habe eine grundlegende, in der Grundlage eine ähnliche Struktur der Kommunikation. Also Hunde verlagern sich in den Raum, um jemand anders anzusprechen, um dann, das kennen wir auf Hundewiesen ja zu Genüge, eine Verlagerung hin und plötzlich rasen die zusammen los und man fragt sich, wie lange kennen die beiden sich denn schon? Nein, die haben gerade abgestimmt, aber es ist ein Ritual. Ich trete in den Raum des anderen ein, ich verringere die Distanz, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Sie nutzen Blicke eigentlich ganz häufig als Einladung zur Kommunikation oder zur Ausgrenzung. Also ich kann ja auch eine Distanz herstellen über Blicke. Ich kann ja ganz bewusst sagen, jetzt bleibst du mir ein Stück weiter weg. Das sind soziale Strukturen, die sie im besten Fall in ihrer Kinderstube schon lernen durften. Oder eben, wenn sie das nicht lernen durften, ist der Mensch vielleicht auch in der Verantwortung, auch solche Strukturen zu erklären. Und das ist ganz viel das Thema auch in meinem Buch. Wie kann ich als Mensch verlässlich werden in meiner Kommunikationsstruktur? Das heißt, wie sieht überhaupt eine Ansprache aus, wenn ich den Hund ansprechen will? Ich selber bin kein Fan davon, dass wir Menschen uns unserer Sprache beschneiden. Also es ist ja ein Entwicklungsprozess, den wir durchlaufen haben, dass wir Sprache nutzen können. Aber es geht darum, Sprache mit der Körpersprache zu synchronisieren. Also tatsächlich zu sagen, okay, wenn ich dich namentlich anspreche, dann verlagert sich geht mein Blick auf dich, mein Oberkörper verlagert sich näher in deinen Raum. Was will ich damit erreichen? Eine Erhöhung der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn der Mensch den Hund anspricht, ist ja erstmal das die Erwartung. Blende alles andere aus und kehre im besten Fall zu mir ein. Wenn ich aber nur in dieser Position verweile, dann erzeuge ich nur einen Druck und der führt natürlich häufig zu destruktivem Verhalten. Wenn ich aber lerne im Aufbau, wenn ich dich anspreche, erfolgt eine Information, ein Anschluss. Ich hocke mich nach der Ansprache, mache ich eine kleine Drehung zur Seite und hocke mich hin und lass dich bei mir ankommen. Dann entsteht ja was zwischen dem Hund und dem Menschen. Immer dann, wenn ich angesprochen werde, teilt der Mensch mir erstmal mit, was wir gemeinsam tun wollen. Im besten Fall ja wieder zusammenzufinden und näher zusammenzurücken.
Das
Und
heißt,
ja,
Entschuldigung, dass ich da nur kurz
alles gut.
unterbreche. Also oftmals ist es so, man meint es gut, wie du gerade sagtest, jetzt schau mich doch mal bitte an. Also
Ja.
oft höre ich das natürlich auch. Das hört sich so blöd an, aber man ist tatsächlich so erzogen worden. Jetzt schau mich an, wenn du was von mir möchtest.
Ja.
Und beim Hund kann dieser Blick einfach dazu führen, dass er vielleicht verunsichert ist und eben meine Einladung, ich würde gerne mit dir interagieren, missversteht, weil ich meinen Blick eben nicht abwende. Jetzt kann
Ja.
ich mir natürlich vorstellen, dass die Zuhörer und Zuschauer da draußen vielleicht sagen, na ja, Wenn ich Ihnen jetzt das Beispiel mit dem Fernsehen und den Kindern war so toll. Also wenn ich meinen Hund jetzt praktisch anspreche und sage, hallo, ich hätte gerne Interaktion mit dir, ich mich aber, nachdem ich ihn angesprochen habe und er das auch wahrgenommen hat, sozusagen zurücknehme, weil es ist ja ein Zurücknehmen dann meiner Person, ihm sozusagen dem Hund Raum zu schaffen, einzutreten, dann sagen die vielleicht, ja, dann kriege ich ja gar nicht mit, wie der reagiert, weil man nimmt sich zurück, man wendet vielleicht sogar den Blick leicht ab. Wie stehst du dazu? Weil es soll ja eine Interaktion, eine Kommunikation ist immer eine Interaktion. Da soll ja was stattfinden, was Schönes natürlich. Wenn ich mich jetzt wegdrehe von meinem Kommunikationspartner, wie sehe ich denn dann, wie der reagiert? Er muss ja, ich muss es doch irgendwie mitbekommen. Ist das nicht vielleicht ein bisschen problematisch?
Naja, ich kann ja im Aufbau durchaus mit meinem Hund arbeiten, dass ich eine Leine am Geschirr oder Halsband habe. Das heißt, ich merke ja, ich muss auch nicht mich komplett wegdrehen. Darum geht es ja nicht. Ich will ihm nicht den Rücken zudrehen, sondern ich will eine Viertelöffnung erstmal herstellen. Also ich spreche jemanden an und die Viertelöffnung setze ich so, dass derjenige auch meinen Blick sehen kann, also meine öffnende Bewegung wirklich wahrnehmen kann. Und dann spüre ich, ob er die mitmacht oder nicht. Ich muss nicht alles unter Kontrolle setzen. Das tun wir, wie du so schön sagst, immer alles mit einer guten Absicht. Aber es geht ja darum, auch im Kleinen, im Häuslichen, meinem Hund erstmal zu vermitteln, wie viel Mühe gebe ich mir als Mensch, um in der Kommunikation klar zu sein? Was will ich dahingehend formulieren? Und man kennt das an vielen kleinen Beispielen. Also Hunde sind unglaublich anpassungsfähig. Es ist ein hochsoziales und intelligentes Lebewesen. Und sie tun Dinge, die sie innerartlich nicht tun würden. Also kein Hund würde auf den anderen zugehen, wenn der Blick gehalten wird. Also es sei denn, der möchte wirklich in die Konfrontation gehen. Aber ansonsten wird er eher in einen größeren Bogen drumherum gehen, eine Distanzvergrößerung. Das passiert ja über den Blick. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man beim Rückruf, das jetzt mal nur als Beispiel, ne, ich sage, komm her zu mir, aber ich gucke ihn die ganze Zeit an und breite
Und
die
mach
Arme
noch
dazu
ihn
auch noch auf.
und
Genau.
beug mich nach Möglichkeit auch
So.
noch nach
Und beug
vorne.
mich dann auch dazu auch noch vor und beobachte die ganze Zeit, wie er aus 1, 2, 5 Metern Entfernung eigentlich zu mir kommen soll. Und dieser Hund ist so clever, dass er da, wo der Blick ist, nicht laufen kann, weil der Raum ist ja zu. Da setze ich ja eigentlich einen Druck rein mit einer guten Absicht und der Hund läuft einen Bogen um den Menschen herum und kommt dann tatsächlich bei ihm an. Dann ist das erstmal ja eine super Leistung, weil der sagt, hier kann ich nicht durchgehen, weil hier der Druck drin ist. Also laufe ich einen Bogen, um den Blick nicht ertragen zu müssen und schließe mich dann aber trotzdem an. Dann ist es ja erstmal ein Kompliment an den Hund, dass er eine intelligente Lösung gefunden hat, dass er trotz des empfundenen Druckes und innerartlich auch keine Annäherung gewünscht wäre, er trotzdem ein Anschlussverhalten zeigt. Anstatt dieses Anschlussverhalten doch erstmal für den Hund positiv zu belegen, gehen wir anders vor. Wir überreden ihn mit Futter, dass er diesen Blick, den ich hier halte, doch überstehen kann, weil ich ihn mit Futter überrede. Und das tun dann auch viele Hunde. Also sie blenden eigentlich die Körpersprache des Menschen ein Stück aus, schauen aufs Futter und schaffen dann auch den geraden Weg. Aber das hat nichts mit natürlicher Kommunikation zu tun. Ja,
Also
sondern ich
natürlich wäre in dem Fall tatsächlich, wenn ich dich
Genau.
richtig verstehe, den Bogen, mich also
Absolut.
außerhalb des Blickes rum in einem Bogen dem Menschen anzunähern und zu
Absolut.
sagen, alles klar, ich habe verstanden, da wo du hinschaust, ist für mich praktisch gesperrtes Territorium, sage ich jetzt mal
Genau,
laienhaft.
genau.
Aber da du möchtest, dass ich mich zu dir bewege, laufe ich sozusagen an dem gesteckten Territorium vorbei zu dir
Absolut,
hin.
absolut. Und aber anstatt dass der Mensch diese Information nutzt und sein Verhalten ändert, damit sind wir ja auf der Vernunft- und der Verstandsebene. Ich kann ja als Mensch sagen, okay, wenn der Hund schon so intelligent ist, dass der in den Druck nicht laufen kann, warum muss ich ihn überreden, dass er das aushält? Warum kann ich mich in meiner Kommunikation nicht anpassen? Ein Stück zurückzukehren zu dem, wie wir eigentlich auch sind, weil es ist ein Erziehungsprozess. Halte den Blick, wenn du mit mir redest. Das heißt, ich spreche ihn an und jetzt laufe ich öffne einen kleinen Bogen, nämlich den, den der Hund laufen würde, um den Blick da nicht zu halten. Das erzeugt aber auch beim Menschen, dass er nicht mit dem Blick bei dem Hund hängen bleibt, sondern er ist mit der Bewegung beschäftigt. Und in dem Moment öffne ich einen Raum und der Hund kann sich anschließen. Dann demonstriere ich dem Hund ja, pass auf, ich bin in der Lage, meinen Blick zu haushalten. Ich kann über meinen Blick und über meine Schulterstellung formulieren, wo du hinlaufen sollst. Und dementsprechend ändert sich doch auf einmal was mit uns beiden. Denn der Hund merkt, Der Mensch schafft es, klar in der Kommunikation zu sein. Und das muss ich natürlich festigen, indem ich erstmal im Häuslichen anfange und dem Hund auf der kleinsten Ebene unmittelbar, wenn er neben mir ist, doch erstmal zu erklären, hey, so sehe ich aus, wenn ich dich anspreche und so sehe ich aus, wenn ich einen Raum öffne. Das heißt, ich muss ihm Lernperspektiven geben, auch zu erkennen, dass der Mensch, mit dem er zusammenlebt, dazu in der Lage ist.
Das
Und
heißt, ja,
ja,
Entschuldigung, bitte
alles gut.
sag
Nein,
erst.
nein.
Also ich denke jetzt gerade weiter, weil das heißt, ich habe ja sozusagen tatsächlich zwei Möglichkeiten, nämlich wenn ich mich darauf einlasse, was ich auch bitte tun sollte, ich habe die Möglichkeit, den Hund sozusagen einzuladen, indem ich ja durch meine Körpersprache den Raum für ihn öffne, im wahrsten Sinne des
Das ist
Wortes.
wie eine Tür, die ich öffne. Ne? Ich drücke die
Genau, deswegen
Türklinke,
mache ich
drück,
gerade.
ne? Ich drücke die
Genau.
Türklinke runter, ne? Ich drücke die Türklinke runter und öffne die Tür von einem hellen Zimmer in ein dunkles. Das ist eigentlich die Bewegung, die da passiert. So, und in
Ja.
dem Moment betreten wir beide einen gemeinsamen Raum, der im besten Fall wieder einen Anschluss bedeutet, nämlich dass wir als Gemeinschaft wieder beieinander sind.
Aber im Umkehrschluss, ich kann auch dem Hund durch meine Körpersprache, ohne dass ich ihn anfassen muss oder sonst was vermitteln, das hier ist mein Raum und ich möchte nicht, dass du in diesen Raum kommst. Ist
Ja,
das richtig?
richtig, absolut.
Und das
Tun
muss
Hunde
der
ja
Hund.
innerartlich, das tun ja Hunde innerartlich auch. Also es ist immer wieder schön zu beobachten. Also ich meine, so ein Ethogramm-Hund ist einfach Gold wert. Also und auch Ethogramm-Wolf. Wo gehen sie ganz viel über Raumzuweisungen und Öffnung von Räumen? Wo legen sie einen Blick rein und sagen dem anderen, jetzt gehst du mal nicht durch den Türrahmen durch. Und dann sieht man, wie der eine Hund und es ist manchmal sogar der kleinste in der Gruppe. Der bei den großen Hunden, der den da draußen auf einmal stehen lässt, und dann guckt man so um die Ecke und denkt, warum kommt denn der andere Hund nicht rein? Naja, weil der andere dem vorher gesagt hat, durch die Tür gehst du nicht. Also sie spielen ja auch teilweise damit, um sich herauszufinden. Aber wenn ich dieses Bewusstsein habe, dass es auf beiden Ebenen so geht, also dass auch wir Menschen ja was beim Hund auslösen können, dann habe ich es ja erstmal mit einem Hund zu tun, der nicht stumpf ist. Also der kriegt mit, wie ich kommuniziere. Und dann ist es aber an uns vielleicht nochmal unsere Kommunikationsstruktur und unsere erlernten Sachen tatsächlich über Bord zu werfen. Das heißt aber auch mal das Risiko einzugehen. Ich spreche jemanden an, ich mache eine öffnende Bewegung und der andere sagt, habe ich nicht mitbekommen. Dann sammle ich ja Erfahrungswerte. Wenn ich aber alles über Kontrolle setze, erzeugt ja unter Umständen mein Verhalten ein Verhalten beim Hund. Und das unterschätzen wir so häufig. Wenn mein Blick dann doch noch kontrollierend so leicht schräg nach hinten ist und der Hund sich dann nicht in Bewegung setzt oder ich gehe in die Öffnung und gucke noch einmal nach und der Hund hält genau in dem Moment inne, dann kriegt er ja meine Kommunikation exakt mit. Und das bedarf ja, damit ich langfristig eine Änderung herstellen kann, doch erstmal die Veränderung bei uns Menschen. Weil viele Hunde zeigen erstmal nur ein Verhalten auf unser Verhalten. Das
Also
geht.
eine Reaktion auf unsere Aktion.
Ja,
Wir
ja,
reagieren im
ja.
ersten
Nicht zwingend.
Sinne.
Also es gibt natürlich auch Hunde, die, ne, also das kann ich nie ausschließen. Aber ein klassisches Bild ist ganz häufig auch so das Missverständnis in einer Leinenführigkeit. Ich lasse die ganze Zeit den Blick auf den Hund. Ja, weil ich sehen will, ob er mich anguckt. Aber möglicherweise löse ich durch meinen Blick, der darunter geht, aus, dass sein Blick auf den Boden geht und es so aussieht, als wenn er die ganze Zeit schnuppern würde, weil ich hier mit einer guten Absicht trotzdem viel Druck mache. Und ich halte den Blick, damit ich möglicherweise auch das, wenn er hochguckt, bestätigen kann, also weil ich da Futter reingeben will. Aber ich bin nicht mehr in der natürlichen Kommunikation. Eigentlich löst mein Verhalten hier oben, der kontrollierende Blick, teilweise nur unter der Brille so schräg nach hinten durch, löst auf einmal hier unten Verhalten aus. Und das kann ich ja nur erfragen, ob das von mir ausgelöst ist, wenn ich mein Verhalten oben verändere. Also habe ich meinen Blick auf einmal oben, dann kann ich durchaus erkennen, dass der Hund auf einmal viel präsenter nach oben geneigt ist. Ich bringe mal so das Bild auch in den Workshops. Es ist so häufig, wenn man sich vorstellt, man bucht eine Wanderung, eine geführte Wanderung. Und der Wanderführer würde an der ersten Gabelung seinen Falkplan auspacken und den fünfmal drehen. Dann würde ich schon nachfragen, ob ich mir so sicher bin, dass der sich in der Gegend auskennt. Kannst, ne? Also dieses Bild ist so, ja. Jetzt stellt man sich das Bild beim Hund vor. Ich gehe mit dem Hund los, sage ihm Fuß oder lauf mit mir. Und ich frage aber eigentlich ab dem Moment, wo ich gesagt habe, Fuß, ich weiß, wo es hingeht, frage ich die ganze Zeit mit dem Blick kontrollierend beim Hund an, ob er eine Idee hat, wo es hingeht. Und die Antwort von vielen Hunden ist keine Ahnung, aber immer der Nase nach ist eine gute Idee. Das heißt, ich bringe ihn eigentlich dazu, ein mir nicht gewünschtes Verhalten zu zeigen, weil ich kontrollieren will, ob er alles richtig macht oder ihn unterstützen möchte. Das ist ja die gute Absicht dabei, weil ich ihn unterstützen möchte, möglichst viel richtig zu machen. Aber ich muss vielleicht als Mensch an vielen Stellen erstmal mein Ausdrucksverhalten verändern, damit sich auf der Gegenseite möglicherweise gar kein Verhalten verändern muss, sondern das Verhalten sich dem, der kommuniziert, der Gesprächsführer ist in dem Moment, tatsächlich auch anpassen kann. Also ich muss dem Hund einen Raum geben zum Anschluss. Ich kann es nicht alles nur über Kontrolle und nur in der Hoffnung, dass ich über Überredungskünste, viel Schnacken, viel Reden, dass er dann auf einmal in seiner Präsenz nach oben ist. Und dann kann ich mir ganz, ganz viel Gedanken machen auch, welche Ausrichtung braucht mein Körper. Wenn ich merke, dass mein Hund gut mitläuft, dann müsste ich eigentlich den Moment ja bestätigen, wo er mir zugewandt ist. So, jetzt passiert aber bei uns Menschen Folgendes. Wir merken, dass er gut mitläuft und wir sagen, das machst du aber fein. Und die Reaktion des Hundes ist, oh Gott.
Weil wir dann in dem Moment uns wieder zuwenden.
Genau, da wende ich mich zu. Ne? Aber wenn ich das bestätigen will, dann kann ich das doch erstmal verbal tun. Ich kann doch hier sagen, hey, das machst du echt gut. Das machen wir gut.
Ohne ihn anzugucken.
Das heißt, ich muss mir immer die Frage stellen, was will ich bestätigen? Ich will ja bestätigen, dass er gerade auf Schulterhöhe läuft, dass er mir zugewandt ist. Das will ich ja bestätigen. Also muss ich nach vorne raus eigentlich sagen, so wie wir gerade laufen, das machst du gut. Der Reflex von uns Menschen ist aber der, dass wir sagen, das machst du aber gut. Und der Hund sagt in dem Moment, oh, mache ich wieder was falsch? Ja, das ja.
Da ist natürlich,
durchaus zu Missverständnissen.
Ja, da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, du weißt, die Mein Herz Fell steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir klickern und bestätigen positiv. Ja. Ich möchte natürlich schon, wie du richtig sagtest, das richtige Verhalten, richtig ist relativ, nennen wir das erwünschte
Das von uns gewünschte Verhalten.
Von uns erwünschte Verhalten möchte ich natürlich punktgenau bestätigen.
Ja.
Wenn ich jetzt, ich stehe jetzt hier tatsächlich gerade in einem Konflikt, ich kann das super gut nachvollziehen, dass du sagst, Anja, wenn du mit deinem Hund beispielsweise Leinenführigkeit trainieren möchtest und ständig von oben nach unten guckst, also den Hund praktisch ständig beobachtest, ob er das denn auch richtig macht, der Hund dadurch natürlich durch mein Verhalten denkt, was will die Anja denn da oben? Ich gucke jetzt mal lieber nicht hoch. Ich bleib zwar in der Position, schnupper aber unten, haben wir ein Problem. Aber wie kriege ich denn mit, ob der Hund nach oben schaut oder nicht? Ja. Das heißt, irgendwie möchte ich ja den korrekten Moment einfangen. Mhm. Ich gebe zu, ich bin ein Belohnungsjunkie. Mhm. Ich belohne sehr gerne und gebe auch gerne positives Feedback. Aber wie mache ich das denn dann? Also, weil wenn die Übung zu Ende ist, sagen wir mal, wir laufen kleinschrittig aufgebaut, Leinenführung 2-3 Meter und wir kommen dann da an. Natürlich kriege ich anhand der Leine, die am Geschirr ist, mit, ob mein Hund neben mir läuft, vor mir läuft, hinter mir läuft. Aber ich kriege, wenn ich geradeaus lächelnd laufe, nicht mit, ob mein Hund mich anschaut. Wie mache ich das denn dann?
Also zum einen gibt es ja durchaus auch Trainingsgruppen, die man ja erstmal bilden kann, dass von außen kommt, hey, der ist jetzt gerade da. Dann gibt es, also das ist ja nur ein ganz kleiner Auszug aus dem, wie ich in der Arbeit bin. Aber wenn ich mir das Ganze in einem Viereck vorstelle, dann habe ich die Möglichkeit, ja dem Hund am Eckpunkt anzusprechen, ihn namentlich anzusprechen. Das heißt, ich setze eine Ansprache und dann gibt es eine öffnende Bewegung. Und wenn ich die Ansprache setze, ist ja eigentlich der beste Moment, den es gibt, dass er sowieso schon mit seiner Präsenz bei mir ist und die Ansprache an sich nur eine Erhöhung der bereits vorhandenen Aufmerksamkeit. Und dann merke ich in der Öffnung, dass er exakt mit in die Öffnung geht. Und in dem Moment kann ich ja schon mal sagen, hey, das machst du echt gut. Das machen wir gut. Ich gehe jetzt sogar noch in die Übertreibung. An manchen Stellen müsste ich vielleicht sogar sagen, das mache ich gut. Das ist ja tabu.
Nein, das ist überhaupt nicht tabu. Ich bin dir so dankbar, dass du das sagst, ihr Lieben da draußen. Ihr dürft stolz auf euch sein, wenn etwas geklappt hat.
Richtig.
Lobt euch selber.
Eigenlob stinkt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil es ist, wenn ihr sagt, boah, ey, fuck die Henne, das habe ich jetzt mal richtig gut gemacht. So wie man sich in dem Moment fühlt. Sorry, ja, ist so. Ja, alles aber gut. So wie man sich in dem Moment fühlt. Dieses Positive, dieses Lachen auf dem Gesicht, ihr glaubt doch wohl bitte, dass euer Hund auch das mitbekommt. Das heißt, eure positive Stimmung, dass ihr sagt, ja, Knacker, das war's, ja? Dann sagt der Hund, hey, Knacker, ich war dran beteiligt. So, also bitte, wenn ihr was gut macht und euch wirklich gut fühlt und sagt, Ja, jetzt ist der Knoten geplatzt. Oder ja, ich bin einen Trainingsschritt weiter. Dann seid ihr schon einen Trainingsschritt weiter, als ihr gestern wart. Und feiert das, Leute. Ich sag immer Party People, weil das ist so schön. Und die Stimmung, die ihr dann habt, die überträgt sich natürlich auch auf den Hund.
Ja,
Richtig?
aber damit sind wir ja beim ganz, ganz wichtigen Punkt, ne? Also ich kann das schon verbalisieren. Also wenn ich merke, der läuft gerade gut mit, dann hilft ja meine Stimme überträgt ja meine Stimmung nach außen. Ich gehe aber trotzdem manchmal einen Schritt zurück und sage, wenn unsere Hunde morgens schon wissen, wenn wir aufstehen, welche Stimmung wir haben, warum sollen sie es nicht merken, wenn gerade in der Arbeit was gut miteinander läuft? Es hilft nur uns Menschen manchmal, unsere Stimmung nach außen zu transportieren. Und das ist dann das Thema Sprache. Und ich darf eine Euphorie haben, ich darf merken, hey, und ich darf das auch rüberbringen. Aber auch da ist mein Appell immer, mach das doch so klar wie möglich. Und gleichzeitig ist natürlich auch eine wahnsinnige Intelligenz vom Menschen dabei gewesen im Aufbau. Also man kann über viele Sachen schimpfen, aber ich kannte früher Leute, die im Schäferhundbereich ziemlich geil mit Futter gearbeitet haben. Die waren sich nicht zu so schade, das Frohlich im Mund zu haben. Die haben das Frohlich hier oben im Mund gehabt. Die haben auch ihren Blick relativ weit nach vorne gehabt. Und wenn der Hund hier gelaufen ist, haben die das dem ins Gesicht gespuckt. Also in die Schnauze rein. Ziemlich exakt. Ja, aber was die geschafft haben, und das war brillant, war ihren Blick nicht auf den Hund zu lassen. Sondern die haben wirklich die haben aus dem Augenwinkel noch gesehen, wie läuft der Hund gerahmt im Dreieck. Aber die haben hier das Futter aus der unteren Lippe sozusagen rausgeschossen und dem Hund ins Maul geschossen. Das heißt, sie haben denn eigentlich den exakten Moment bestätigt, weil ja in der BH-Prüfungsordnung steht, gibt keine Führungshilfen. Also man kann über viele andere Dinge da sicherlich streiten, aber da habe ich Leute gesehen, die das wahnsinnig brillant gemacht haben. Also die haben eine Verknüpfung hergestellt, bleib du mit deinem Blick bei mir, ich lasse dir den Raum frei, dass du zu mir schauen kannst, aber ich bestätige dir das trotzdem sogar in die Bewegung hinein. Und das muss man ja erstmal leisten, mit frohlichem Maul zu laufen und noch punktgenau zu bestätigen. Aber wenn man es da machen wollte, wenn man unbedingt Futter reingeben will, dann müsste ich das wirklich auch daraus machen, weil sonst bin ich wieder mit dem Blick da oder ich beug mich sogar drüber, um ihm das Futter zu geben. Also damit schaffe ich ja dann durchaus auch wieder Widersprüche, die ich in anderen Kontexten gar nicht haben will. Und manchmal ist es tatsächlich so, deswegen sage ich, stell dir doch mal eine Kamera auf. Es kann auch sein, dass du es im ersten Durchgang gar nicht mitbekommen hast, dass dein Hund super gut schon geschaut hat. Und dann siehst du es auf einmal auf der Kamera und sagst, okay, nach der Pylone, wenn ich den da angesprochen habe, ist der sehr präsent. Und dann kommt tatsächlich mal das verbale Lob. Von mir aus auch, ich kann es ja auch über einen Klicker machen, aber ich finde, manchmal darf eine Emotion auch mal rüberkommen. Und die verbalisiert, dann sehe ich auf einmal Hunde, die sagen, ah, oh Gott, gib mir mehr davon. Das ist total schön, was du da gerade tust. Und es ist eine Klarheit auf einmal in der Körpersprache drin. Aber das ist halt ein Part. Also ich habe auch in dem Buch einen sehr didaktischen Aufbau, den ich auch wähle, sowohl in den Workshops als auch in der Einzelberatung, na, wo es ganz viel darum geht, auch zu gucken, wie kooperativ ist denn mein Hund von Hause aus, also als Persönlichkeitsmerkmal. Wie kann ich Kooperation erkennen? Wie kann ich Kooperation fördern? Und das ist ja ein wichtiger Aspekt. Wir Menschen maßen uns ja viel an. Wir sagen, dieser Hund zieht bei mir ein. Also es gibt ja ganz, ganz wenige Fälle, wo man wirklich sagt, der Hund hat gesagt, ich ziehe bei diesen Menschen ein. Ja, es ist ja die Realität. Also wir suchen sie aus, wir entscheiden, dass sie bei uns glücklich zu sein haben. Und nicht der Hund sagt, Palim, Palim, schönen guten Tag, ihr habt ein schönes Haus, ich würde hier gerne einziehen. Also das ist ja, aber es ist ja. Aber das wäre eigentlich die faireste Ausgangssituation, ne? Wir stellen uns irgendwo alle auf dem Feld und da sind ganz viele Hunde drumherum und die Hunde, die wirklich, wenn ich das Feld verlasse, mir folge oder der einzelne Hund oder vielleicht an dem Tag auch gar keiner, das ist der Hund, den ich mitnehmen darf. Das ist ja fernab der Realität, aber
Das wäre aber schön.
es
Und es
wäre
würde
wär,
tatsächlich auch viele Probleme vermeiden. Also
Gar nicht erst
dieser,
entstehen. Ja.
ja,
Also das heißt
ne,
nicht, dass
das.
ich dann, dass ich mit demjenigen, ich finde ja, Kommunikation ist ja ein Dauerprozess. Also wir müssen uns
Natürlich.
immer wieder damit auseinandersetzen und wir müssen uns immer wieder in einzelne Punkte begeben.
Man sieht an der deutschen Scheidungsrate, dass das immer ein Prozess ist. Also von daher, und den Partner habe ich mir in der Regel ausgesucht, also meistens
Ja,
zumindest.
aber begründet ist es ja manchmal schon in frühkindlichen Erfahrungen, was Vertrauen und Nähe zulassen angeht, dass sich dann nachher auswirkt. Ja, aber heiraten müsste man eigentlich mal und dann am Ende dann doch feststellt, dass man gar nicht der Bindungsmensch ist, der sich in einer Beziehung immer wieder auch mal selber hinterfragt und Dinge auch miteinander bespricht. Ne? Also wir machen ja vieles mit uns selber aus.
Also,
Gut. Ja, also Scheidung ist ja der eine Part, aber man muss ja mal gucken, was ist vorher gelaufen und zwar vorher bei dem einzelnen Menschen. Also es gibt ja viele Menschen, die vielleicht schon frühkindlich Beziehungsprobleme, Bindungsgeschichten hatten, weil Eltern unbedingt wollten, dass die Kinder sehr früh schon von den Eltern getrennt schlafen und so weiter. Also wir haben ja ähnliche Prozesse durchlaufen bei uns Menschen, die wir jetzt auch wieder auf Hunde projizieren wollen. Und deswegen dann heiraten Leute trotzdem, weil es vielleicht doch angezeigt ist und merken dann aber, dass sie gar nicht der Beziehungsmensch sind, die sich mit etwas auseinandersetzen. Und die haben dann tatsächlich an manchen Stellen ja den Vorteil, sagen zu können, okay, es geht hier nicht weiter, wir haben uns Hilfe möglicherweise geholt, aber es geht hier nicht weiter und wir gehen dann auseinander. Aber das kann der Hund nicht sagen. Denn wenn
Ja,
der,
das stimmt.
solange der Mensch sagt, ich will an diesem Thema weiterarbeiten, hat der Hund in den wenigsten Fällen tatsächlich die Befugnis zu sagen, ich möchte es aber nicht. Ich warte immer noch auf den Tag, wo bei uns am Haus ein Hund wirklich anklingelt und sagt, schönen guten Tag, Herr Elayashi, das ist mein Mensch und der hat ein Problem.
Ja, ich verstehe das, weil
Die Thematik ist immer andersrum.
die Thematik ist tatsächlich immer andersrum, dass der Zweibeiner sagt, mein Hund hat Verhaltensauffälligkeiten. In der
Ja.
Regel sollte vielleicht auch der Vierbeiner mal sagen, hör mal, mein Mensch tickt aber auch nicht ganz sauber hier in dem Moment. Also kannst du mal gucken, wo da die Probleme liegen bei dem.
Ja.
Das wird nicht passieren, das stimmt. Es ist traurig, aber das stimmt. Und den Ansatz, dass man sich vielleicht einfach auf ein Fell stellt, also alle Leute, die gerne mal einen Hund haben möchten,
Ja.
und man dann vielleicht zwei oder drei, weil man möchte ja das Konfliktpotenzial möglichst klein halten, auf das Feld bringt und zu den Leuten, zu denen, die laufen, dass sie die beschnuppern können, dass die auch wandern können und sagen können, nee, du passt nicht, du passt nicht, du riechst mir nicht gut genug, bei dir will ich nicht bleiben, aber bei dir würde ich gerne bleiben. Und vielleicht ist es eben nicht, ich musste gerade so schmunzeln, als du das sagtest, als unsere Melanie 2016 verstorben ist, es war eine weiße Hündin. Bin ich in den Tierschutz gegangen mit dem Gedanken, ich möchte jetzt natürlich wieder eine weiße Hündin haben, also mit Flecken. Und ja, Pöppi ist ein kleiner schwarzer Rüde, hat irgendwie nicht so gepasst, ne? Aber der hat mir halt durch das Gitter, das werde ich auch nicht vergessen, sein Bällchen durchgeschoben. Und dann in dem
Ja.
Moment war für mich klar, das da ist mein Hund. Und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Pöppi adoptieren zu können. Und ich denke, das ist tatsächlich so der richtige Weg, weil der Hund uns natürlich durch seine Körpersprache auch viel mitgibt und wahrscheinlich teilweise, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber er ist vielleicht einfach teilweise enttäuscht und traurig, dass wir ihn nicht richtig verstehen oder dass wir, so wie wir uns verhalten, wie gesagt, man kann sich nicht verhalten, aber dass wir, so wie wir uns verhalten, selbst in der besten Absicht für den Hund vielleicht nicht lesbar sind, beziehungsweise der Hund denkt, Holla, die Waldfee, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Weil ich mich, wie du gerade auch sagtest, jetzt hat was geklappt und ich beuge mich in dem Moment doch wieder über den Hund und von oben runter das Leckerchen, weil ich ihn ja belohnen möchte. Und der Hund denkt, Mist, gerade hat sie sich noch gefreut, scheint doch nicht richtig
Und
gewesen
doch
zu
wieder alles
sein.
falsch, ja.
Genau,
Ja.
also wie siehst du das denn in deinen Kursen? Um Gottes Willen keinen Namen oder sonst was nennen, aber wie ist deine Erfahrung als Trainer haben die Menschen noch eine Chance, dass sie das tatsächlich lernen, weil in einem gewissen Alter ist alles es ist eingefahren. Leben heißt lernen, ja, aber man rutscht halt im Zweifelsfall in alte Verhaltensmuster. Ich meine jetzt den Menschen.
Ja, aber das ist ja die Herausforderung an uns Menschen auch. Deswegen stehen im Buch auch ganz viele Übungen drin und das mache ich in den Workshops auch. Ich arbeite immer alles Mensch-Mensch. Also selber an sich zu arbeiten, das kann beim Zähneputzen losgehen, dass man im stabilen Stand steht, den Oberkörper mal aufgerichtet hat und ganz bewusst mal die rechten Backenzähne, die linken Backenzähne, die Schneidezähne. Da passiert ja schon körpersprachlich ganz viel und im Buch sind auch noch andere Sachen aufgeführt, wie zum Beispiel bewusst den Einkaufswagen zu schieben. Also wenn ich einen Einkaufswagen vor mir habe und den verschiebe und mir nach rechts schieben möchte, dann muss ich vorher mit dem Gewicht aufs linke Bein, um ihn dann mit der rechten Schulter zu öffnen. Das ist die Bewegung, die da passiert. Und dementsprechend können sich Menschen unglaublich leicht, finde ich, an vielen Stellen durchaus körpersprachlich schulen, völlig unabhängig vom Hund. Denn mein Anspruch ist tatsächlich der, um so fair wie möglich mit dem Hund zu kommunizieren, muss ich selber erstmal ein Stück Bewusstsein zumindest wieder haben für meine eigene Bewegung. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, mich selber ein Stück zu schulen, völlig unabhängig vom Hund, geht's häufig schon viel, viel einfacher mit dem Hund. Ich habe das mal zwei Gruppen parallel gehabt, jeweils vier Menschen mit ihren Hunden. In der einen Gruppe habe ich einmal die Woche direkt mit Hund gearbeitet, körpersprachlich. Und die andere Gruppe hat komplett nur Mensch-Mensch gearbeitet in den 4 Wochen. Und dann in der 5. Woche habe ich die beiden Gruppen zusammengebracht. Und die nur Mensch-Mensch gearbeitet haben, waren viel sauberer in ihrer Ausführung. Und die Hunde haben es sofort angenommen. Dazu kriegt man natürlich kaum Hundemenschen, weil wir haben ja Hunde, damit wir was mit den Hunden machen. Also das ist ja schon auch so ein Spagat. Und den Spagat versuche ich in den Workshops tatsächlich auch immer so zu gestalten, dass alle Übungen, die wir vorher Mensch-Mensch gemacht haben, auf den Hund übertragen werden. Und an der Stelle stelle ich auch wirklich nochmal gerne klar, ich arbeite durchaus auch mit Futter. Und wenn ich alleine die Übung nehme, diese Viertelöffnung, also da kann ich Futter am Ende einer Handlungskette wunderbar einsetzen. Ich habe den Hund angesprochen, der bewegt sich mit rum, der kommt bei mir innen an. Ich hocke mich dann beim Hund auch tatsächlich hin, der kommt an. Dann halte ich ihn ganz kurz bei mir, greife mit der einen Hand in die Tasche und bestätige die Nähe. Das ist das, was ich da als Ziel habe. Der Anschluss an mir, das Wiedereinkehren in die Gemeinschaft, das Rankommen. Das ist der Moment. Damit locke ich aber nicht. Ich habe nicht das Futter vorher in der Hand, halte ihm das vor die Nase und versuche, den irgendwie darüber zu bewegen, sondern ich versuche erstmal die Handlungskette aufzubauen. Und in dem Moment, wo der Hund da ist, damit kriege ich fast jeden Welpen sehr, sehr früh. Zum einen ist es eine Vorbereitung zur Leinenführigkeit, zum anderen auch zum verbindlichen Rückruf. Beides sind die Kernelemente, die fast jeder Hundehalter ja braucht. Ob es nun nachher das Aggressionsthema ist oder das Jagdliche, wenn der Hund zumindest gerne in meiner Nähe ist und gerne bei mir dran bleibt, dann ist auch der Austritt nach außen vielleicht gar nicht das, was immer wieder auftritt. An der Stelle kann man gut Futter nutzen. Meine Empfehlung ist trotzdem immer dabei, wenn ich Futter nutze, zeitgleich zu streicheln. Also das als Substitut, weil die Hand habe ich immer dabei. Also das heißt, ja, ich habe möglicherweise nicht immer Futter und das will ich auch ja zunehmend rausnehmen, aus meiner Sicht zumindest, weil es da nicht um die klassische Konditionierung geht. Aber weil da müsste ich ja immer das Futter mit reinbringen. Aber das, der körperlichen Kontakt, ist der Moment, den ich da tatsächlich eigentlich auch klassisch konditioniere. Und ich sage, hey, wenn du hier bei mir bist, hier fasse ich dich an, hier halte ich dich in einer Ruhe auch kurz. Und dazu gibt's das Futter. Das ist aber das Erste, was ich auch wieder rausnehmen kann. Das heißt, ne, er soll sich am Ende in der sozialen Gemeinschaft wohlfühlen. Diese soziale Gemeinschaft als höchstes Gut. Na, also ist die Nähe zu mir in unserem Kernbereich, der Sicherheitsbereich, na, da, wo wir gemeinschaftlich sind, da willst du gerne sein. Das muss ich manchen Hunden vielleicht auch ein Stück erklären, weil der sich ja nicht aussuchen durfte, ob er bei mir lebt. Also das muss man vor Augen haben. Und vielleicht auch nicht das Glück hatte, in einer kompetenten Hundefamilie groß zu werden, wo ja das ein riesiges Thema ist. Also dass kompetente Hundemütter unglaublich viel auf die Nähe achten. Ich finde es immer wieder, ich kriege jetzt allein durchs Buch, kriege ich natürlich sehr, sehr viele Zuschriften, auch von Bildern, wo plötzlich von jetzt auf gleich, das beschreiben die Leute auch, liegt die Mutter mit ihren Welpen auf einem kleinen Viereck, Decke genannt, und da hängt keine Nase drüber, kein Ohr drüber, keine Rute drüber, sondern die liegen alle quer aufeinander, aber alle auf dem vorsortierten Raum. Und das ist schon beeindruckend, wie genau Hunde eigentlich sind, im sozialen Umgang miteinander, vorausgesetzt, es ist eine Kompetenz da. Auch wie die Mutter durchzählt, wenn Welpenerwerber da sind. Die hat gut im Blick, wo sind sie, die geht auch zwischendurch hin, dann tickt die auf einmal einen kleinen Welpen an und sagt so, jetzt komm erstmal wieder zurück in die Gruppe rein. Die sind da sehr, sehr genau, also was den sozialen Verbund angeht. Die stabilisieren ganz, ganz viel zum Thema Nähe. Ist auch sehr umfangreicher bei Dorit Pedersen erklärt, also auch auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf Wolf als auch auf Hund bezogen. Also dazu gibt es auch genügend Studien, dass die Nähe ja erstmal das höchste Gut ist. Also wir versuchen die Nähe zu stabilisieren, ja, und der selbstständige Austritt, der wird unter Umständen auch sanktioniert. Also gerade wenn es um das beobachtende Lernen geht, ja, wenn die Kleinen so draußen sitzen, die Wölfe, und wollen sehen, wie Mama und Papa und die älteren Geschwister jagen, da ist erstmal auch Frustration möglicherweise ein riesiges Thema, ne? Aber wenn so ein Kleiner den Wolf sieht, der gerade auf die Beute sieht, die gerade aufspringt, und der sagt, boah, geil, essen, ja, dann wird es durchaus ernst, weil ich meine, dann ist die Beute weg. Also ist ja erstmal geklärt, ne, du darfst zugucken, aber nicht anfassen. Also ich meine, das kennt Schalke 04 schon sehr lange, aber Entschuldigung.
Frau Duisburg-Fan, von daher alles gut.
Und ich Borussia Mönchengladbach. Also nein, aber das meine ich als Bild, aber die haben, bevor sowas passiert, bevor es überhaupt um Intervention geht, muss ich doch erstmal im Kern erklärt haben, wie wollen wir denn miteinander umgehen? Und dazu gehört ja eine stabile Gemeinschaft. Wie wollen wir miteinander interagieren und nicht, wie will ich dir sagen, was du alles nicht darfst? Und da geht auch innerhalb von Hundegruppen, ne, da hat man ja nicht ganz so viele Beobachtungen. Ich meine, es ist ja schon eine Schande für einen Staat wie Deutschland, dass wir im Grunde keinen wirklichen Lehrstuhl mehr haben zur Verhaltensforschung Hund. Also Uni Leipzig hat ja zumindest in Teilbereichen der Biologie das angesiedelt, aber im Verhältnis, ne, also den Lehrstuhl von Dorit gibt es nicht mehr. Und da muss man schon sagen, wir haben so viele Hunde als Haustiere und die Forschung an sich ist so ein kleiner Teil, also so gering von den Möglichkeiten auch, wie verhalten sie sich im tatsächlichen und nicht nur unter Laborbedingungen. Alles das, was man ja auch erst spät bei Wölfen angefangen hat und auch immer noch nicht weit ist in der Forschung. Und wie viel Genetik steckt da drin? Ich meine, wir haben es immer noch im Kern mit einem Beutegreifer zu tun, mit dem wir zusammenleben. Ja, der sich natürlich mehr uns angepasst hat, weil er ein Kulturfolger ist. Aber ein Teil Genetik bleibt ja immer da und ich werde nie ganz ausschließen können, wie viel da drin steckt. Und durch Selektion ist ja noch mehr passiert. Also wir haben ja Hunde hochspezialisiert. Wir haben Hunde hochspezialisiert, dass sie eigentlich nicht mehr in den kooperativen Blick gehen, also bei Menschen bleiben, sondern die sollen gefälligst die Augen auf den bewegten Reiz richten und allenfalls ein Ohr nach hinten richten, genannt dann Border Collie. Und der soll dann aber im Alltag bei uns mit sämtlichen Umweltreizen, wo permanent ja Bewegung ist, also je nachdem, wo ich wohne, und ich wohne mitten in Köln, da kann man sich vorstellen, wie viel Außenreize da sind. Das heißt, da muss ich ja ein Stück auch in der Genetik dem Hund erklären, hey, ja, dein genetischer Auftrag ist, alles, was Bewegung ist, irgendwie wahrzunehmen und im besten Fall sogar hinterherzugehen. Aber für uns im Alltag relativ schwierig, weil hier sind viele Straßen und so weiter und so weiter. Also aber muss ich ja sehr, sehr frühzeitig, ich finde ja auch manchmal viel zu früh mit dem Hund schon in den Alltag hinausgehen. Also wir sind ja, wir setzen ja Hunden schon Reize aus, weil in vielen vermeintlichen, ich nenne es einfach mal Hundebüchern, drin steht, bis zur 16. Woche muss der Hund alles erlebt haben. Und dann erlebe ich Menschen, die völlig gestresst in Bussen und Bahnen sich bewegen, obwohl sie ihr Leben lang nie Bus und Bahn fahren werden. Aber es steht in dem Buch drin, der Hund muss es erlebt haben, also tue ich es. Das Einzige, was er bis dahin nicht kennengelernt hat, ist, wer bin ich als Mensch in der neuen Gruppe, in der du gerade reingekommen bist? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie sind wir im Häuslichen? Und selbst da wird häufig nicht auf Hunde gehört. Ich erlebe so häufig Anrufe, mein kleiner Welpe will das Haus nicht verlassen. Ja, zu Recht nicht. Der ist genetisch eigentlich noch relativ klar. Ja, also warum soll der denn, bevor der 12 Wochen ist, der hat doch gerade schon einen Hauswechsel hinter sich, ist er auf einmal in einer neuen Umwelt, warum soll der denn jetzt sagen, hurra, ich will auf jeden Fall die Welt erkunden? Eigentlich zeigt er ja was Natürliches, aber trotzdem schleift Menschen in